Deutschlandfunk Kultur. Kakadu, Medientag.
Oh, Fenster zu. Hallo, ich bin Tim. Entschuldigt bitte. Großer Fehler von mir. Ich habe Kakadu leichtsinnigerweise erzählt, dass wir euch heute ein Buch vorstellen, das Geschichten aus den Bergen erzählt. Und seitdem sitzt er da draußen vor dem Studio im Baum und jodelt. Ja, gut, dass unsere Fenster dreifach verglast und schalldicht sind. Ja, das ist natürlich nicht Kakadu, sondern Laika. Ihr begegnen wir heute in einem Computerspiel, das wir zusammen mit unserem Game-Experten Thomas Feibel ausprobieren. Ja, Laika weist gerade noch darauf hin, dass es in dem Spiel um den berühmten goldenen Knochen geht, den wir unbedingt für sie finden sollen. Ja, das schreiben wir natürlich hier kurz auf unsere To-Do-Liste. Und auf der steht übrigens auch mit Kakadu Kinoexpertin Anna über den neuesten Film sprechen. Das wird natürlich sofort erledigt. Hallo Anna.
Hallo Tim.
Welchen Film stellst du denn heute vor?
Einen, in dem nicht gejodelt wird. Oh. Nämlich der Film Tilda und die beste Band der Welt. Aber da geht es auch um Musik und um hörbarere Musik. Nämlich um eine junge Punkrock-Band, die an einem Casting teilnehmen will.
Das klingt sehr, sehr spannend. Gleich reden wir ausführlich über Tilda und die beste Band der Welt, ja, und jodeln. Wir können es ja gerade noch mal wagen, oder? Ich versuche noch mal kurz das Fenster zu öffnen. Vielleicht hat es sich ja ausgejodelt da draußen. Nee, anscheinend doch nicht. Musik gibt es jetzt auch von Tilda und der besten Band der Welt hier beim Kakadu. So heißt nämlich ein neuer Film aus Norwegen, der ab Donnerstag überall in Deutschland im Kino läuft. Kakadu-Filmexpertin Anna Wollner, die hat ihn schon für uns gesehen. Und Anna, macht denn die beste Band der Welt dann tatsächlich auch die beste Musik der Welt?
Also am Anfang eher genau das Gegenteil, denn die Musik von Los Bandidos Immortale ist alles andere als gut. Oder meinst du nicht auch?
Ja, also sagen wir mal so, ganz schön schrammelig und der Gesang, der ist jetzt eher ausbaufähig. Die üben noch, oder?
Ja, die üben noch. Grimm, der Schlagzeuger, der kann zwar trommeln wie ein junger Gott, aber Gitarrist und Sänger Axel, das hast du sehr gut erkannt, der ist zwar gut an den Saiten, also an der Gitarre, aber wirklich eine Niete im Gesang. Seine Stimme sei die einer Makrele, verurteilt Grimm den schiefen Gesang seines Kumpels, traut sich aber nicht so richtig, ihm die Wahrheit zu sagen, denn Axel ist vor allem in der Band, um das Herz seiner Mitschülerin Linda zu erobern. Deswegen will er auch unbedingt an der norwegischen Rockmeisterschaft in Tromsø teilnehmen und meldet die Band dort einfach an.
Yes! Alter, wir fahren zur norwegischen Rockmeisterschaft. Na, wir wurden angenommen, Mann, die Rockmeisterschaft. In Tromsø. Hast du unser Demo dahin geschickt?
Ja. Axel, ich denke, wir sind noch nicht so weit.
Wir sind noch nicht so weit, Alter. Davon träumen wir, seit wir 8 sind. Da haben sich mehrere hundert Bands beworben und die haben uns ausgewählt.
Das stimmt und deswegen will Axel da auch unbedingt hin, wohlgemerkt einmal quer durch Norwegen auf die andere Seite des Landes.
Und der Plan ist jetzt, dass die beiden schön zu zweit dahin fahren und bei diesem Wettbewerb mitmachen?
Nicht richtig, denn sie merken irgendwann, dass zwei Jungs noch lange keine Band ausmachen, vor allem nicht die beste Band der Welt, und deswegen machen sie erstmal noch ein Casting. Allerdings ist da die einzige Teilnehmerin Tilda, ein 9-jähriges Mädchen mit einem Cello.
Ich glaube, du bist hier falsch.
Nein, ich bin richtig. Fürs Casting.
Wir suchen einen Bassisten. Kein...
Ja und? Ich spiele Cello.
Das war abgefahren. Sie ist einfach nur ein kleines Mädchen. Was willst du mit...
Wie alt bist du?
9.
Alter, das ist doch perfekt. Willst du Babysitter spielen? Dann müssen wir die ganze Zeit...
Ich kann euch hören, Jungs.
Sie ist zwar erst 9, aber sie ist ganz schön clever, und so komplettieren nach diesem Casting die 9-jährige Tilda am Cello und der 17-jährige Martin als Fahrer dieses ungewöhnliche Musikergespann.
Das klingt auf jeden Fall nach einer spannenden Geschichte, ja, und ob die beste Band der Welt dann tatsächlich den Wettbewerb gewinnt, das muss man sich wahrscheinlich im Kino angucken. Lohnt das?
Das lohnt sich, denn Tilda und die beste Band der Welt ist so ein klassisches Roadmovie, in dem die Helden unterwegs sind, quer durch Norwegen, in dem der bunt zusammengewürfelte Haufen jede Menge Absurditäten erlebt. Und merkwürdige Dinge. Immer die Eltern im Nacken und den Auftritt vor Augen.
Es sind nur noch wenige Stunden, bis die diesjährige Rockmeisterschaft beginnt. Alle Zuschauer sind schon völlig aus dem Häuschen, wie man hört. Ist denn das?
Hey, das sollten wir schaffen. Also, wenn es nicht noch mehr an die Quere kommt.
Wir sind natürlich live vor Ort.
Ja, die Polizeisirenen, nur ein kleiner Hinweis darauf, dass jede Menge passiert in Tilda und die beste Band der Welt. Und es ist so ein märchenhafter Kinderfilm mit einem ordentlichen Tempo und sehr, sehr viel Musik. Folge deinen Träumen, mögen sie auch noch so abwegig sein, ist das Motto von Grimm. Und das ist ja eine schöne Botschaft für uns alle, denn dann klappt es auch irgendwie, irgendwann und irgendwo mit der besten Band der Welt.
Auf jeden Fall folge deinen Träumen, eine schöne Botschaft. Tja, Tilda und die beste Band der Welt. Ab Donnerstag können wir alle gucken im Kino und Kakadu-Filmexpertin Anna Wollner, die sagt, das Abenteuer der norwegischen Nachwuchsmusiker, das sollte man tatsächlich unbedingt anschauen. Vielen Dank dafür, Anna.
Gern geschehen.
Ah, Toni Geiling mit dem Berglied beim Kakadu im Deutschlandfunk Kultur. Ja, ganz oben angekommen. Die Luft ist vielleicht ein bisschen dünn, aber eine super Aussicht hier oben. Und das passende Buch zur Bergbesteigung stellt uns jetzt Kakadu-Reporterin Dana Sindermann vor. Wobei, Buch, das besteht nicht nur aus Seiten mit Geschichten, so wie man das kennt. Das Buch, das fordert euch richtig heraus, denn ihr schmökert nicht nur durch die Seiten, sondern malt, experimentiert und schreibt selbst. Wir lassen uns das jetzt ganz genau erklären, wie das funktioniert.
Wir stellen euch jetzt ein Buch vor und das Buch geht um Berge und es ist ein Mitmachbuch für Gipfelstürme.
Dieses Mitmachbuch ist selbst ein Koloss, ein großes, dickes Buch im DIN-A4-Format. Auf ihm prangt ein spitzer Berg mit einem Gipfelstürmer. Und so kühl es hoch oben in den Bergen ist, so erfrischend ist das Buch auch gezeichnet.
Das sieht richtig cool aus,
findet Joshu. Das ganze Buch ist in wenigen Farben gehalten. In Blautönen, Schwarz und Weiß.
Ich bin jetzt 12 und zu viele Farben wären für mich, für ein so dickes Buch, ein bisschen irritierend.
Nicht nur die Farben sind genau ausgewählt, sondern auch die Bilder sind sehr einfach gemalt. Mit wenigen Linien hat der Illustrator Piotr Karski die Welt der Berge erschaffen. Das Buch startet mit einer Übersicht über die weltweit wichtigsten Berge, geht dann weiter zu der Frage, wie Berge entstehen, und taucht immer tiefer und höher in die Welt der Berge ein. Dabei erklärt das Buch nur sehr wenig. Die Bilder und Zeichnungen laden Kinder vielmehr dazu ein, diese Welt selbst zu entdecken und zu erschaffen.
Entwirf eine Berghütte, die täglich 30 Wanderer verköstigen und beherbergen kann. Du brauchst einen Ess- und Aufenthaltsraum, Schlafräume und ein Privatzimmer für die Hüttenwarte.
Kinder können das Buch selbst mit Stiften und Farben ausfüllen. Da macht es noch mehr Sinn, dass die Seiten so schlicht gehalten sind.
Ich glaube, dass sogar extra dafür, dass da Farbe rein soll, dafür haben sie eher Weiß, Schwarz, Blau und Grau haben sie nur benutzt, damit die anderen Leute Farbe reinbringen.
Aber das Mitmachbuch lädt nicht nur zum Malen ein, sondern auch zum Basteln und Experimentieren.
Ziehe ein Stalaktit.
Stalaktiten sind Steine, die an Decken von Höhlen hängen.
Kann man hier auch ausprobieren mit 2 Gläser mit warmem Wasser und dann zwischen ihnen eine Schale und dann Salz in beide Wassergläser und dann gut umrühren. Und dann nach einiger Zeit soll an der Schnur zwischen den Gläsern ein Stalaktit wachsen.
Wie entstehen Gesteine? Wie entstehen Massen von Gesteinen? Ja, Berge. Wer sind die Bewohner der Berge? Welche Tiere leben dort? Wie leben sie in den Bergen und in den Wäldern der Berge? Welche Menschen leben in den Bergen? Und was braucht man, wenn man eine Wanderung in die Berge macht? Lia und Joshu haben selbst vor kurzem Ferien in den Alpen gemacht. Das Buch führt sie dahin zurück, zum Beispiel die Seite über die traditionelle Kleidung von Bergbewohnern, die Trachten.
Ich war auf Kur, also in Bayern, und da haben wir so Leute gesehen, die in bayerischen Trachten auf so einem Fahrrad oder Fahrradgestell, was ein bisschen so wie eine Kiste auf Rädern aussah. Und das war sowas wie eine fahrende Bar. Und alle, die dort saßen, haben halt pedaliert, saßen an einem Tisch und haben dann jedes Mal, als eine Glocke ertönte, einen Schluck Bier getrunken. Die Glocke, die hat halt total oft geklingelt und deswegen waren die schon alle so ein bisschen durchgeknallt.
Berge, das Mitmachbuch für Gipfelstürmer, regt Kinder an, Geschichten aus den Bergen zu erzählen. Es lädt sie außerdem dazu ein, der leicht vorgezeichneten Bergwelt noch mehr Leben einzuhauchen, ja in diese Welt kreativ einzutauchen.
Ich würde das Buch auf jeden Fall anderen Kindern empfehlen, denn wenn die das Buch gelesen haben, dann sind sie eindeutig schlauer geworden, weil es sehr viel Spaß macht, das anzugucken und einfach da reinzumalen.
Also halten wir nochmal fest, Berge, das Mitmachbuch für Gipfelstürmer von Piotr Karski. Eine Empfehlung von unseren Testern und das Buch, das ist im Moritz Verlag erschienen. Wenn ihr unsere Homepage erklimmt, kakadu.de, findet ihr alle Infos, nicht in Felsen, dafür aber ins Internet gemeißelt. Hossa, die Kuba-Hunde der Mucketier-Bande, die liefern uns die Musik zu dem Computerspiel, das wir jetzt mit dem Kakadu-Game-Experten Thomas Feibel zocken hier im Deutschlandfunk Kultur. Es heißt Laika und die Spur des goldenen Knochens. Warte mal, Laika. Der Name kommt mir irgendwie bekannt vor.
Laika war ein total berühmter Hund, denn wie du ja weißt, fliegen heute die Menschen in den Weltraum und klettern da auf irgendwelchen Raumstationen rum. Und man spricht ja auch davon, dass es Weltraumtourismus geben soll. Aber das wäre alles ohne Laika, die Hündin, gar nicht möglich gewesen. Denn die wurde 1957 von den Russen ins Weltall geschickt, war also das erste Lebewesen, das im Weltraum war.
Heißt das, wir kurven jetzt mit Laika durch den Weltraum in dem Spiel?
Nein, es gibt einen Park, nämlich einen Laika-Park, der so heißt, wahrscheinlich zu Ehren des Weltraumhundes. Und da treffen sich immer ganz viele Hunde und zeigen so Kunststückchen. Der es am besten kann, der gewinnt den goldenen Knochen, wenn der goldene Knochen jetzt nicht gestohlen worden wäre. Und dann kommt jetzt ein Hund, nämlich ein Schnüffelhund namens Arthur, und der nimmt jetzt die Ermittlung auf, wer hat den goldenen Knochen geklaut.
Oha, wir hören auch gerade schon im Hintergrund, du hast nämlich das Spiel offen, hören wir diesen Park, eine herrliche Landschaft liegt vor uns. Ja, und wie geht jetzt Arthur, der Schnüffelhund, vor? Oder vielmehr wir als Spieler, die wir natürlich hier mit Arthur den Knochen suchen müssen?
Ja, eigentlich wie in jedem Adventure. Du sammelst Dinge und alle diese Dinge, die du findest, landen auf einer Art Spielkarte in einer Ablage unten auf deinem Bildschirm. Und damit kannst du andere Hunde befragen und die geben dir neue Informationen, die landen auf anderen Kärtchen, und mit diesen Karten kannst du aber weitere Fragen stellen. Zum Beispiel, warum ist jetzt der Hundepark eigentlich immer so voll? Wer hat dieses Trainingsgerät, das dringend notwendig ist, eigentlich kaputt gemacht? Und wer sind diese Hunde, die am liebsten im Schlamm spielen?
Und wen fragt man da so?
Also am Anfang gibt es eine Collie-Hündin, die heißt Cora, und sie ist so ein bisschen zickig und eingebildet und hat schon sehr oft den goldenen Knochen gewonnen. Du kannst sie alles fragen, sie erzählt dir auch alles und irgendwie doch nicht alles. Also deswegen gibt es einen Trick, um irgendwie mehr zu erfahren. Du musst sie irgendwie umschmeicheln, du musst ihre Eitelkeit irgendwie bedienen und dann erzählt sie dir noch mehr.
Ja, das klingt jetzt einmal so, wenn ich da so die Informationen zusammensammeln muss und Recherche betreiben muss, dass ich da so ein gewisses detektivisches Geschick haben muss. Ist das so?
Ja, das ist bei anderen Spielen, glaube ich, viel, viel schwieriger, denn hier wirst du von so einem Eichhörnchen geleitet und du kriegst auch von der Anzeigentafel auch gezeigt, du hast jetzt einen Gegenstand von 6 gefunden, also du weißt eigentlich immer relativ genau, wo du bist, bekommst alles erklärt, und wenn Cora dir alles erzählt hat, zeigt das Eichhörnchen auch, was du als nächstes machen sollst, am Anfang jedenfalls. Das ist manchmal so ein bisschen schade, weil so kommst du gar nicht so richtig ins Grübeln. Auf der anderen Seite, ich war schon so oft in Spielen verzweifelt, weil ich nicht wusste, wie es weitergeht, also vielleicht ist es ja doch ganz okay so.
Also das Eichhörnchen hat ein bisschen die Macht oder ist zumindest mein guter Helfer. Muss ich denn irgendetwas besonders gut können für das Spiel?
Ja, am besten ist, du kannst gut lesen, denn hauptsächlich wird da gelesen, es wird nicht gesprochen. Der Hund macht ab und zu so ruff, und wenn er sich über eine Information wundert, macht er ruff. Und wer aufmerksam liest, kommt einfach weiter, und so wirst du nach einer Befragung auch gebeten, so zu sagen, was mochte den Cora zum Beispiel und was mochte sie nicht. Damit wird praktisch deine Aufmerksamkeit geprüft, denn das Spiel wurde eigentlich für die Schule konzipiert, und zwar von der EU unter dem Motto soziales Lernen. Kinder sollen spielerisch gemeinsam lernen. Man nennt es auch, wenn man spielerisch etwas lernt, auch Gamification, also wenn man durch digitales Spiel etwas lernt. Und wenn eine Klasse zum Beispiel vor so einem Spiel sitzt und gemeinsam rätselt, dann fördert es die Kommunikation und man versteht sich besser. Also für die Klassengemeinschaft kann das sehr gut sein.
Dann hat das Spiel also tatsächlich, ja, sagen wir mal, sowas wie einen ernsten Hintergrund. Habe ich aber auch schon öfter gehört, ne? Das gibt es nicht nur in diesem Fall, da gibt es mehrere Spiele in die Richtung.
Es gibt eine ganze Menge Spiele, sogenannte Bildungsspiele. Man nennt die auch Serious Games, weil man dabei etwas lernen kann. Und da gibt es ganz viel zum Thema Hilfsbereitschaft, wie die Feuerwehr arbeitet oder wie Menschen mit ihrer Behinderung umgehen. Oder es gibt jetzt auch so ein neues Spiel, wo man Krankheiten bekämpfen kann, indem man mit kleinen Kanonen auf die Krankheitserreger schießt.
Oh, das würde mir gut gefallen. Mit kleinen Kanonen, wahrscheinlich mit Vitaminbomben oder sowas.
Ja, so ähnlich. Aber schon mit Fachausdrücken, und die musst du dann aber auch verstehen. Aber du bist natürlich viel eher bereit, komplizierte Krankheitsnamen zu lernen, wenn du dabei ein Spiel hast.
Dann kommen wir zur großen Abrechnung für Laika und die Spur des goldenen Knochens. Wie gut gefällt dir das Spiel?
Mir gefällt es sehr gut. Ich gebe 5 Kakadus von 6 Kakadus und man kann das im Internet kostenlos spielen. Also unter www.laika-game.net. Und wie immer haben wir natürlich auch im Netz unter kakadu.de weitere Informationen und Bilder.
Genau, surft euch einfach auf unsere Seite. Dort haben wir euch Laika und ihre Suche nach dem goldenen Knochen verlinkt. Ja, vielen Dank Thomas Feibel für den Tipp. Und das war auch unser Medientag für heute. Ja, das ist jetzt nicht die Schlusströte. So klingt das älteste Instrument der Welt. Könnt ihr gerade nochmal genießen. Ja, wie das heißt, das älteste Instrument der Welt und wie es funktioniert vor allem, das bekommen wir morgen am Kakadu Musiktag raus. Jetzt geht es hier gleich weiter mit dem Musikmagazin Tonart im Deutschlandfunk Kultur. Ich bin Tim und morgen wieder drin. Mir wurden noch Pfannkuchen versprochen. An wen muss ich mich da wenden? Wer ist jetzt für die Pfannkuchen zuständig?
Hallo?
Ja.
Wir haben eine Überraschung für dich.
Ja, hallo. Bitte nicht so einen Lärm am frühen Morgen. Ich habe noch nicht mal gefrühstückt.
Genau das wollen wir ändern.
Wir
haben dir was gebaut. Eine automatische Pfannkuchenbackvorrichtung.
Steuerbar per App. Erklär ihm das, Kakadu. Ich baue so lange den Automaten auf.
Das ist ein Automaten?
Bin in meiner Küche.
Also, komm mal her, mein kleiner Dicker. Hm? So, also, ich installiere dir diese App. Pass auf. So, hier kannst du erstmal alles auswählen. Also zum Beispiel, dass du Pfannkuchen haben willst.
Aber, ja.
Ne? Ist später ja noch erweiterbar. Ja, das ist ja jetzt gerade mal der Stand der Dinge jetzt. So, natürlich kannst du dann noch entscheiden. Rührei, Spiegelei, Kaiserschmarrn.
Ja, toll. Ja.
Das ist alles per
Bluetooth.
Genau, per Tubus mit dem Automaten in der Küche vernetzt.
Ja, aber ja.
Du kannst das also alles gemütlich vom Bett aus machen. Ist das klasse? So, also wenn ich jetzt hier drücke, dann rührt der Automat in der Küche erst einmal den Teig nochmal gründlich durch.
Aua, Vogel, mach nicht jetzt. Ich war noch nicht so weit.
Und wenn du dann auf Backen klickst, dann gießt er den Teig in die Pfanne.
Keine Pfanne auf dem Herd.
Oh, mit diesem Schieberegler hier kann man sogar die Teigmenge einstellen.
Kakadu, stopp! Ich schwimme ja schon im Teig.
Und während du dich anziehst, backt der Pfannkuchen und wenn du in die Küche kommst, ist er fertig. Ist das toll oder ist das toll? Tiger? Hä? Tiger? Das ist. Tiger? Der ist ja gar nicht mehr da. Tiger!
So, Leute, ich war in der Zwischenzeit mal Brötchen holen. Das dauert ja ewig mit diesem Automaten. Und wir müssen schließlich mal frühstücken, oder? Mohn oder Sesam?